Sicherheit im Straßenverkehr, eine ganz wichtige Sache, auch bei Olympia, ne?
Ja, absolut. Zum Beispiel im Radstraßenrennen der Herren.
Ja, der Schweizer Stefan Küng, der raste so schnell um eine Kurve im Straßenrennen, dass er von einem französischen Starnkasten geblitzt wurde. Also der hat die Geschwindigkeit, das Limit sehr ausgereizt.
Ja, mal gespannt, ob er das Ticket als Spesen einreichen kann. Also ich finde, da kann der Schweizer Verband ruhig spendabel sein und darf nicht knauserig sein.
Das sind wir auch nicht, und zwar mit Highlights vom vergangenen Olympiasonntag hier im Flair der Ringe. Wir geben euch wieder unsere ganz subjektive Einordnung des sportlichen Geschehens. Und wir sind, das wisst ihr ja,
Moritz Wollert, Autor von Unnützes Wissen Olympia.
Und Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de.
Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.
Bevor ich hier 5 Euro ins Phrasenschwein werfe, sieht man mit dem zweiten wirklich besser?
Ja, nicht unbedingt, wie der Samstag bewiesen hatte. 100 Meter Finale der Frauen wurde ja live dem Fußball geopfert.
Ja, wer alles bei Olympia mitkriegen will, der abonniert entweder Discovery Plus oder geht auf ein Adele-Konzert in München. Denn die tritt da gerade insgesamt 10-mal auf.
Ja, und die hatte ein Herz für Leichtathletikfans am Samstag bewiesen. Die unterbrach extra ihre Show für das Finale über 100 Meter, zeigte das auf einer Großleinwand.
Ja, sie hatte zwar eher ein Herz für ihre Freundin, US-Sprinterin Sha'Carri Richardson. Der hatte sie die Daumen gedrückt. Immerhin reichte es für die US-Amerikanerin zur Silbermedaille.
Das Thema des Tages.
Ja, das Flair der Ringe sollte ja eigentlich bestimmt sein von Spaß, von der Gemeinschaft vieler verschiedener Nationen und vor allen Dingen deren friedlichem Wettstreit, alles im Rahmen des Fair Play.
Ja, dazu gehört auch, dass die Sportler und Zuschauer und alle Anwesenden eigentlich keine Angst haben sollten, und sei es vor Diskriminierung, vor Gewalt oder Ähnlichem. Und eigentlich war man da guter Dinge, dass mit Olympia 2024 in einem demokratischen westeuropäischen Staat man da auf jeden Fall sich keine Sorgen machen muss. Aber das hat sich nicht ganz bewahrheitet.
Nee, die Realität sieht leider anders aus. Vor allen Dingen Israel-Sportler werden wegen des Gaza-Krieges als Repräsentanten ihres Staates extrem angefeindet und ja sogar bedroht. Also das ist nicht nur eine Bedrohung, sondern das sind sogar ganz handfeste Morddrohungen, die da rausgehen.
Genau, da werden Internetprofile gehackt, da werden Adressen rausgefunden, Privatadressen, Privatnummern. Trotz höchster Sicherheitsstufen um die israelische Mannschaft. Die Sportler dürfen zum Beispiel das Olympische Dorf nicht verlassen. Die sehen kein anderes Sportevent. Die dürfen nicht ihre Teamkameraden unterstützen. Familie darf nicht hineinkommen. Training, Wettkampf, alles ist kommt immer von Bodyguards begleitet, ein enormes Sicherheitsaufgebot. Also die leben da wirklich eine andere Realität als fast alle anderen Sportler.
Ja, das ist ziemlich bitter, das ist auch überhaupt nicht nachvollziehbar und grausam. Warum muss das unbedingt so sein? Welchen Wert hat denn eigentlich so ein gemeinsames Fest, wo eigentlich ja der Sport und auch vor allen Dingen auch das Miteinander der Kulturen, auch der Friede gefeiert werden soll, wenn sowas passiert?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Vor allem wundert man sich, dass man sie sich im Jahr 2024 noch stellt. Mhm. Es gibt ja auch in der olympischen Geschichte einige dunkle Kapitel, das eindringlichste sicherlich 1972 in München. Fast alle werden sich daran erinnern oder die Geschichte kennen. Aber ja, auch so ein Präzedenzfall hat in über 50 Jahren noch wirklich keine Veränderung herbeigebracht. Ne? Also das ist schon schockierend.
wirklich schockierend, was da eben möglich ist. Aber es ist ja auch keine Kritik jetzt an den Organisatoren oder am IOC, weil die können ja auch nichts dafür, weil diese Weltlage eben so ist und Verrückte kriegst ja nie irgendwie ausgeschaltet.
Ja, so ist es, ne? Und das begleitet die Spiele in Paris ja schon seit dem ersten Tag. Ne? Wir erinnern uns an den Anschlag auf das Bahnsystem. Das Polizeiaufgebot ist enorm. Also der französische Staat kennt sich ja auch seit vielen, vielen Jahren auch leider sehr, sehr gut mit Terror aus und leidet unter diesem Problem seit vielen Jahren, auch Frankreich als Nation. Von daher kann man sicherlich froh sein, dass das noch nichts Schlimmeres passiert ist. Kleine Anekdote nochmal vielleicht zu 72. Da war die Bedrohungslage vielen Leuten auch schon vorher bewusst. Da gab es zum Beispiel Sicherheitsexperten, die Szenarien entwerfen sollten, wie denn zum Beispiel ein Terroranschlag passieren konnte. Und die Situation 21 damals hat ziemlich genau die wirkliche Realität, die dann später zum Albtraum wurde, vorgezeichnet. Damals der Polizeipsychologe Georg Sieber hatte das Ganze durchgespielt. Aber damals hat man nicht die nötigen Schritte ergriffen, was zum großen Teil auch mit der Vergangenheit zu tun hatte. Die 36er-Spiele, keiner sollte zu viele bewaffnete Sicherheitskräfte und Deutsche mit Maschinengewehren irgendwo stehen sehen. Sicherlich auch irgendwo wieder verständlich. Man steht da ja auch bei den Verantwortlichen vor extrem schweren Entscheidungen. Und genauso natürlich jetzt Israel. Ich meine, eine Familie, einen Sportler, der das weiß, dass er sich da einer Gefahr aussetzt. Fahre ich da hin? Mache ich das? Setze ich mich dem Ganzen aus? Mache ich es für mein Land? Mache ich es, um ein Zeichen zu setzen? Mache ich es einfach aus Motivation als Sportler heraus? Da steht man vor so vielen verschlossenen Türen, wo jeder sicherlich ganz, ganz schwere Gedanken und Ringkämpfe mit sich innerlich auszutragen hat. Und ja, das ist sehr schade, dass aber auch in dieser Hinsicht, ich meine, man liest da einen Artikel drüber, aber man hört zum Beispiel von dem IOC, korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege, sehr, sehr wenig.
Nee, bist du genau richtig. Also viel kam wirklich nicht in die Richtung.
Ja. Und da gibt es auch, soweit ich das mal gehört habe, gibt es da auch Gründe für. Es gibt nun mal verschiedene Ansichten zum Nahostkonflikt. Es gibt verschiedene Strömungen und es gibt auch verschiedene Strömungen im IOC und es gibt Geldgeber und es gibt Entscheider. Und ja, es ist dann leider doch oft so, dass in der entscheidenden Sekunde es dann, wo es über Gratismut hinausgehen muss, dass dann manche Leute Schwierigkeiten haben, sich zumindest zu freien, gemeinschaftlichen, freundschaftlichen und fairen Spielen zu bekennen. Und das ist eigentlich traurig.
Was man vor diesem Hintergrund dann immer noch mal wieder hervorheben muss, ist, dass es trotzdem dann eben diesen Sportlern oder einigen Sportlern gelingt, trotzdem Höchstleistung abzurufen, Medaillen zu gewinnen. Und das ist dann schon wirklich eine noch größere Leistung, als es ohnehin schon ist, Medaillen bei Olympia zu holen. Wenn du unter dieser Bedrohung agierst und das alles im Hinterkopf ausblenden musst, um dich doch auf deinen Sport zu konzentrieren und das dann auch noch schaffst, da ziehe ich unheimlich den Hut vor.
Die Gewinner des Tages.
Damit machen wir den schwierigen Spagat, dann wieder sportlich zu werden und kommen zu Wolle Petri, Ethan Katzenberg, Kanadas erster Olympiasieger im Hammerwurf überhaupt, neuntbester Werfer jetzt aller Zeiten.
Ja, Wahnsinn. Also sehr, sehr starke Leistung. War einer dieser Wettbewerbe, wo eigentlich zwei Wettbewerbe in einer Disziplin passieren. Also Ethan Katzberg vor dem, ganz weit vor dem Feld und ja, die anderen warfen dann um Bronze, um Silber. Und das war bei den 100 Metern der Herren ein klein bisschen anders, wo sich Noah Lyles zum schnellsten Mann der Welt gekürt hat.
Ja, aber mit einem ganz, ganz hauchdünnen Vorsprung ist er schnellster Mann der Welt geworden, nach einem unfassbaren Finish in 9,79 im Schlussspurt. 5000stel schneller als Kishane Thompson aus Jamaika gewesen und Fred Curley aus den USA ist Dritter geworden. Also das war, den Wimpernschlag kann man da nicht mal sagen, das war noch enger.
Ja, stimmt. Und vor allen Dingen war es eine ganz, ganz große Show.
Ja.
Also was die Organisatoren allein schon im Vorfeld des Rennens abgezogen haben mit der Lichtershow und das Start de France im Dunkeln und die Musik dazu. Die Sprinter, das sind ja nun auch Herrschaften, die große Bühne mögen. Ja. Man munkelt, und Herr Lyles tut es auch. aber das ist dann natürlich auch, wie die Amerikaner sagen, if he talks the talk, he's gonna walk the walk. Und das hat er auf jeden Fall gemacht. Ähnlich wie unsere deutschen Dressur-Damen. Das Traumpaar hat auch wieder zugeschlagen. Jessica von Bredow-Werndl und Delara.
Ja, wohl zum letzten Mal. Der wohl letzte große Ritt der 17-jährigen Stute soll möglichst schon nächstes Jahr Mama werden, also in die Zucht eingeführt werden. Verabschiedet sich jetzt nach Team- und Einzelgold dann von Olympia. Insgesamt haben die beiden, wir dürfen ja auch die Reiterin nicht vergessen, Jessica von Bredow-Werndl, auf Delara. 4 Olympiasiege.
Ja, und Silber ging an Isabel Werth vor der Britin Charlotte Fry. Und damit baut Werth ihre Führung in der ewigen deutschen Siegerliste noch ein klein bisschen aus. Und ja, es bleibt nur festzuhalten, dass die Dressur eine absolute deutsche Medaillenbank bleibt.
Das kann man von Novak Djokovic für Serbien im Tennis bei Olympia zumindest nicht sagen. 5 Anläufe hat er gebraucht, bis es endlich dann auch mal mit Olympiagold geklappt hat. Der hat sonst alles gewonnen, aber das fehlte noch.
Ja, fehlte noch bis heute, denn da hat er in einem packenden Finale über fast 3 Stunden und 2 Tiebreaks gegen Carlos Alcaraz aus Spanien gewonnen, der geschlagene 16 Jahre jünger ist als Djokovic.
Die neue Generation, der wird noch ein paar Olympia-Finals spielen können, gehe ich jetzt mal von aus. Bin mal gespannt, ob er dann auch so lange warten muss wie der Joker. Mit 37 Jahren hat er dann endlich das Gold umgehängt gekriegt. Er hatte Bronze 2008 schon mal geholt. Also das ist 16 Jahre her, genau die Spanne, die ihn von Alcaraz trennt. Es war wirklich der erste oder der einzige große Einzeltitel, der ihm noch gefehlt hat. Jetzt hat er ihn.
Ja, und jetzt hat er den Karriere Golden Slam komplettiert. Da war natürlich auch ganz klar, dass die Tränen aus den Augen sprudelten. Egal, was man über Djokovic denkt, war er auch manchmal in seiner Karriere ein wenig kontrovers unterwegs, aber ohne Zweifel einer der größten Tennisspieler aller Zeiten.
Definitiv. Und große Beachvolleyballer sind definitiv Nils Ehlers und Clemens Wickler. Die haben jetzt Edelmetall auch schon mal so, ja, mit dem Fernglas schon mal ins Visier genommen, stehen immerhin schon im Viertelfinale.
Ja, Nils Ehlers, der braucht gar kein Fernglas, der ist ja doch ziemlich hochgewachsen, der hat glaube ich einen ganz guten Blick. Auf jeden Fall hat er den beiden Brasilianern, George und André, mit seinen Blocks zeitweise auch ordentlich in die Suppe gespuckt und den Zahn gezogen, denn die beiden Deutschen schlugen die Weltranglisten Zweiten immerhin. Beeindruckend locker mit 2-0. Wickler ganz stark in der Verteidigung und ja, Ehlers eine echte Präsenz am Netz.
Da haben sie die Mitfavoriten schon mal ordentlich geärgert und im Tischtennis, da lassen sich die Favoriten nicht ärgern. China weiterhin eine Macht. 5. Einzelgold für China in Serie. Diesmal war es erstmalig Fan Zhendong, der zweifache Weltmeister, der hat jetzt auch Olympiagold.
Ja, der besiegte Schwedens Truls Møregård mit dem sagenumwobenen sechseckigen Schläger.
Cybershape heißt das Ding. Und Da sagt er selbst drüber, dieser Schläger, dieser sechseckige Schläger habe ihn zu einem besseren Spieler gemacht. Und das Ding, ich habe es nochmal nachgeguckt, weil ich auch erst dachte, was ist das denn? Sechseckiger Schläger kann doch irgendwie nicht sein. Ist laut Reglement aber legal.
Ja, ja, besser ist das. ja, der soll angeblich mehr Tempo generieren. Er spürt damit den Ball besser. Und er gibt ihm mehr Kontrolle. Also ein komplettes Rundumpaket, klingt so ein bisschen wie ein Werbeslogan. Aber das lässt sich dann sicherlich zumindest in Schweden nach der ersten Tischtennismedaille seit 2000 ganz gut vermarkten im Land von Jan-Ove Waldner.
Ja, insgesamt lässt sich das Ding weltweit bisher zumindest noch nicht so vermarkten. Zumindest hat das noch keine Nachahmer gefunden. Aber ich glaube, mit dem Erfolg im Rücken wird das wahrscheinlich etwas sein, was wir bei Tischtennisturnieren in Zukunft öfter sehen, diesen sechseckigen Schläger. Und wen wir dann auch noch sehen werden, das ist Felix Lebrun, der Franzose, oder Lebrun heißt er, der hat Bronze geholt und er ist ja auch erst 17. Das ist auch einer, dem die Zukunft vielleicht im Tischtennis gehört. Der hat die erste französische Medaille seit 1992 in Barcelona gefeiert und hat ja unter anderem auch Dimitri Ovtcharov gezeigt, wo der Hammer hängt. Also einer, auf den wir ja sicherlich bei den nächsten großen Meisterschaften durchaus mal wetten können.
Ja, inwiefern wir auf die deutschen Schwimmer in der Zukunft wetten können, müssen wir mal abwarten. Aber eines können wir schon mal sagen, die Worte des Bundestrainers über das olympische Schwimmbecken, denen wurde ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen, denn es gab ja doch noch mal ein paar Weltrekorde.
Eben, also über 100 Meter Freistil der Chinese Pan, die Lagen-Mixstaffel der USA, die hatten zwei aufgestellt und dann zum Abschluss gab es noch den Amerikaner Bobby Finke bei seinem zweiten Gold über 1500 Meter, das hat er in Tokio auch schon gewonnen und jetzt in Paris unterbot er die alte Weltrekordbestmarke sogar um satte 35 Hundertstel Sekunden. Also dieses Becken da ist doch für schnelle Zeiten durchaus empfänglich.
Die Enttäuschungen des Tages.
Ja, man ist wahrscheinlich in Jamaika nicht ganz so happy mit den diesjährigen Sprintwettbewerben. Wir haben eben schon über Noah Lyles 100-Meter-Erfolg gesprochen. Ist ja immer so ein bisschen ein Kopf-an-Kopf-Rennen oder ein Head-to-Head-Duell zwischen Jamaika und den Amerikanern. Da gab es eine knappe Niederlage, wenn man es denn mit der Silbermedaille für Kishane Thompson so nennen möchte. Aber auch bei den Frauen gab es den einen oder anderen Rückschlag. Ja, man kann fast schon von einer Verletzungsepidemie sprechen. Shelly Ann Fraser Price sagte die 100 Meter ab. Und die zweimalige Weltmeisterin Sherika Jackson konnte über die 200 Meter nicht antreten. Und sie hatte die 100 Meter auch schon abgesagt. Also ganz bittere Pillen für die Jamaikaner.
Und dazu kommt ja noch, dass schon vor den Spielen Elaine Thompson-Herra, die Olympiasiegerin von Rio und Tokio über 100 Meter, wegen eines Achillessehnenrisses gar nicht erst angereist war. Tja, also erstmals seit 36 Jahren hat Jamaika keine Medaille über 100 Meter geholt und über die 200 Meter, da wollen sie auf Nisha Berger und Lanay Taver-Thomas hoffen, aber naja gut, da laufen noch ein paar andere mit, die auch durchaus laufen können, also da sagt man dann auch in Bayern, Nick Mate Wiesen ist das nett.
Ja, war es für Olivia Gürt fast schon, aber dann auch wieder nicht. Die 3000 Meter Hindernisläuferin, eigentlich ein starkes Rennen gelaufen mit persönlicher Bestleistung, verpasste das Finale dann aber trotzdem.
Selbst schuld, muss man bei ihr da wirklich sagen. Sie hatte nämlich geglaubt, dass sie schon sicher Dritte ist. Hatte ein paar Meter vor dem Ziel dann jubelnd bereits das Tempo rausgenommen, wurde dann aber noch von einer Britin und einer Kasachin überholt und verpasste damit am Ende das Finale als Sechste.
Ja, es fehlten ganze 0,01 Sekunden zur Teilnahme am Endlauf. Sie hat es nicht besonders schwer genommen. Im Interview hinterher schien sie noch guter Dinge. Einerseits absolut bemerkenswert, so eine positive Einstellung. Und wir hoffen, dass es auch morgen früh, wenn sie aufwacht, ähnlich gut mit dem Vorfall umgehen kann.
Das hoffen wir wirklich. Aber das ist auch wieder das, was wir gestern gesagt haben, als wir so diese erste Woche des deutschen Teams so ein bisschen bilanziert haben, dass wir gesagt haben, ja, manche haben dann eben im entscheidenden Moment ein bisschen schleifen lassen. Sie haben es drauf, aber sie haben es dann nicht abrufen können, aus unterschiedlichsten Gründen. Entweder weil sie nicht fit waren oder weil sie, wie jetzt hier Olivia, dann eben ein bisschen früh den Gang rausgenommen haben.
Ja, absolut. Das auf dem Top-Level, da kann man sich sowas einfach nicht erlauben. Und das ist sicherlich super ärgerlich, weil steckt ja ganz, ganz viel Arbeit drin. Mhm. Von daher, ja, schwierige Geschichte. Und das verstehen einige Leute sicherlich nicht, wie das passieren konnte.
Sie wahrscheinlich in dem Moment auch nicht, aber das wird sie aufarbeiten und ich könnte mir vorstellen, sie kommt dann, ja, hoffen wir mal, gestärkt dann wieder zurück.
Und darauf freuen wir uns heute.
20 Entscheidungen am Montag, also ist wieder einiges geboten.
Ja, der Goldtraum der deutschen 3x3-Basketballerinnen, der lebt und lebt ziemlich gut. Im Halbfinale geht es um 18:30 gegen Kanada. Mhm. Völlig offenes Spiel. Da ist sicherlich was drin, oder?
Ja, also zumindest haben die deutschen Damen ja das Gruppenduell mit 19:15 gewonnen. Also die wissen zumindest, wie man Kanada schlägt und haben ja dann auch ein bisschen Selbstvertrauen tanken können und gehen sicherlich mit einem sehr, sehr guten Gefühl nach dem Tag Pause und ausgeruht vor allen Dingen dann auch in dieses Halbfinalmatch. 18:30 geht's da los. Die deutschen Hockeymänner, die hatten am Sonntag trotz einigen Ärgers über Schiedsrichterentscheidungen das Halbfinale durch einen 3:2-Sieg über Argentinien schon erreicht. Jetzt wollen die Hockeyfrauen am Montag nach 10, 12:30 Uhr geht's im Viertelfinale, ebenfalls gegen Argentinien.
Ja, und auch die Volleyballer sind noch unterwegs. Die spielen ihr Viertelfinale um 17 Uhr gegen den Gastgeber aus Frankreich.
Mhm, aber sowohl für die Hockeydamen als auch für die Volleyballer muss man schon sagen, das sind schwierige Aufgaben, aber das heißt ja nicht, dass man sie nicht trotzdem lösen kann. Lukas Dauser, der möchte auch eine schwierige Aufgabe lösen. Der möchte nämlich im Turnen wie in Tokio wieder eine Medaille holen. In Tokio war es Silber am Bahn und das könnte ihm dann vielleicht heute oder am Montag dann auch wieder passieren.
Um 11.45 Uhr geht es da los und so man den Nachrichten Glauben schenken mag, ist seine Verletzung am Oberarmmuskel auskuriert und das sind natürlich gute Neuigkeiten für die finalen Wettkämpfe.
Drücken wir ihm natürlich die Daumen. Bei den Frauen stehen die Finals am Boden und am Schwebebalken noch an. Favoritin brauche ich nicht sagen. Simone Biles.
Na, was sagst du als Edelfan? Werden das die Goldmedaillen 4 und 5 von Paris?
Ja, wenn ja, kämen sie auf 9-mal Gold in ihrer Karriere, dann würde sie durchziehen und vor allen Dingen gleichziehen mit der ehemaligen sowjetischen Turnerin Larissa Latynina und mit der Schwimmerin aus den USA, die ja jetzt auch schon in Paris abgeräumt hat, zumindest Medaillen, Katie Ledecky. Also ja, glaube ich schon. Das wird sie schon hinkriegen. Tischtennis ist auch noch. Das Einzel wurde Sonntag entschieden. Jetzt steht der Mannschaftswettbewerb auf dem Programm mit, ja, ist das der älteste deutsche Olympionik? Ach nee, wir müssen da vielleicht doch ein paar. Isabel Wert ist ein bisschen älter, darf man ja sagen, aber Timo Boll ist, greift ein ins Geschehen.
Ja, mit 43 tut er das, bei seinem letzten großen internationalen Turnier. Mal gespannt, ob er es zum Beispiel Angelique Kerber gleich tun kann, die einen sehr tollen letzten Auftritt hatte. Laura Ludwigs letztes großes Turnier lief diesmal nicht so gut. Mhm. Also das kann ja in beide Richtungen gehen. Boll tritt zusammen mit Dimitri Ovtcharov und Dan Q an. Und das Achtelfinale startet um 20 Uhr gegen Kanada.
Ja, Boll hat ja kein Einzel gespielt, muss also kalt starten. Hoffen wir mal, dass er dann trotzdem schnell auf Betriebstemperatur kommt. Aber du hast Laura Ludwig eben noch angesprochen. Gestern noch gespielt, heute dann schon Co-Kommentatorin bei der ARD. Also gleich die Fernsehkarriere gestartet. Ich fand, das hat sie gut gemacht. Hast du da was von mitgekriegt?
Ja, habe ich mitbekommen und das bin ich bei dir, hat sie ganz gut gemacht und Ja, hat anscheinend ein gutes Bewerbungsgespräch geführt, wann auch immer sie das gemacht hat.
Ja, das war relativ schnell. Die saß im Studio bei Alexander Bommes und ja, das ARD-Studio ist ja Luftlinie, keine Ahnung, 30 Meter vom Beachvolleyball-Court entfernt. Und da hatten sie den Kommentator zugeschaltet und die hatten so ein bisschen gefachsimpelt und hat er gesagt, komm doch vorbei. Und sie, ja klar, mache ich. Und dreiviertel Stunde später saß sie dann schon am Mikro beim Spiel der beiden deutschen Herren.
Mein Gott, die ARD, die müssen ja Schwierigkeiten haben, wenn die Leute schon hier spontan einkaufen müssen.
Ja, aber es funktioniert und sie hat es gut gemacht. Ja, ich könnte mir vorstellen, wir haben sie nicht das letzte Mal gehört.
Ja, und bei so einer, wenn man so eine Qualität quasi auf dem kurzen Dienstweg verpflichten kann, wer kann denn da Nein sagen?
Sie hat ja jetzt auch ein bisschen Zeit. Also wir freuen uns auf jeden Fall auf den morgigen Tag. Vielleicht geht ja auch im Kanu-Slalom-Cross noch was. Ob da was gegangen ist oder sein wird, das erfahrt ihr dann alles morgen hier bei uns im Flair der Ringe. Für heute war es das. Danke und bis morgen. Au revoir.
Au revoir. Tschüss.
Sicherheit im Straßenverkehr, eine ganz wichtige Sache, auch bei Olympia, ne?
Ja, absolut. Zum Beispiel im Radstraßenrennen der Herren.
Ja, der Schweizer Stefan Küng, der raste so schnell um eine Kurve im Straßenrennen, dass er von einem französischen Starnkasten geblitzt wurde. Also der hat die das Limit sehr ausgereizt.
Ja, mal gespannt, ob er das Ticket als Spesen einreichen kann. Also ich finde, da kann der Schweizer Verband ruhig spendabel sein und darf nicht knauserig sein.
Das sind wir auch nicht, und zwar mit Highlights vom vergangenen Olympiasonntag hier im Flair der Ringe. Wir geben euch wieder unsere ganz subjektive Einordnung des sportlichen Geschehens und wir sind, das wisst ihr ja,
Moritz Wollert, Autor von Unnützes Wissen Olympia
und Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de.
Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.